Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er spricht: Ich werde in euch geheiligt werden vor den Heiden. Wir beten. O Herr, wir stehen vor dir. Lehre uns, dass wir dich im Geist und Wahrheit anbeten. Stell uns wirklich in deine Gegenwart. O Herr, was sagst du uns für Worte, die unsere Vernunft nicht fassen kann, dass du in uns vor den Heiden geheiligt werden willst? O vergib es uns, Herr, dass wir dir viel mehr Schande gemacht haben vor den Heiden, dass unser böses Herz offenbar wurde in unserem Leben und so wenig deine Macht und Herrlichkeit. O, wir legen alle Sünde und Schuld unseres Lebens, alles Versagen vor dich hin. Auch alle Unruhe unseres Herzens, alle unsere Sorgen und Nöte, wir legen sie dir hin, Herr. Nimm du alles in deine Hände, decke alles zu mit deinem Blute und erfülle alle Räume unseres Herzens und Lebens mit deinem Geist. Amen. Wir beten weiter in der Stille. O Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 42. Psalm. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott? Wenn ich denn des inne werde, so schütte ich mein Herz heraus bei mir selbst. Denn ich wollte gerne hingehen mit dem Haufen und mit ihnen wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und danken unter dem Haufen, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist
und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, diese Epiphanias-Zeit, so nennt man diese Zeit, manche meinen, es wäre nur Karnevalszeit, sondern Epiphanias-Zeit zwischen dem neuen Jahr und der Passionszeit. Wir wollten dieser Epiphanias-Zeit die Kindheitsgeschichten Jesu, die wenigen, soweit sie in der Bibel sind, besprechen. Wir hatten angefangen zu hören, wie die Eltern das Kind Jesus in den Tempel bringen, um ihn loszukaufen, den Erstgeborenen. Nun heißt es weiter, Lukas 2, 25, und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon. Und derselbe Mensch war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war in ihm. Und ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist. Er sollte den Tod nicht sehen. Er hätte denn zuvor den Christus Gottes gesehen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Meine Freunde, Sie ahnen gar nicht, welch ein unerhörtes Vertrauen der Pfarrer in der modernen Gesellschaft genießt. Also mir ist im letzten Jahr Folgendes Komische passiert. Da brachte die Revue, das ist irgendeine Illustrierte mit ziemlich mindem Niveau, ein Bild von mir und schrieb dazu, dieser Pfarrer Busch, fünfte Kolonne Gottes, Sie können Tag und Nacht ihn anrufen, wie die sich das denken, weiß ich auch nicht, er hilft in allen Dingen. Und da habe ich gemerkt, dass wir Vertrauen im Pastor genießen, beglückend. Wer ein Zimmer braucht oder eine Wohnung, der rief bei mir an. Leute, die in den Wohnungstausch Düsseldorf-Freiburg machen wollten, die baten mich, das doch in die Wege zu leiten. Leute, die eine Unterstützung, eine Fürsprache, einen Kredit brauchten. Ich habe sie nicht wohl gefragt, von wie viel brauchen sie, 30.000 Mark und so. Leute, die eine Hausgehilfin brauchten, die für ungeratene Söhne Internat suchten, die einen Krach irgendwo hatten, Leute, die einen Prozess hatten, wo ich ihnen helfen sollte, aber ein Bauernhof angesteckt worden. Man war überzeugt, da man den lebendigen Gott nicht mehr kennt, wird sein Vertreter, der Pastor, in allen Dingen einen Ausweg wissen, Befehl oder eine Wege und was sein Herz kränkt, dem Pastor. Und das ist ja nicht nur, meine Freunde, das ist ja nicht nur nun gerade durch diese Revue veranlasst, sonst ist ja eigentlich immer so. Nicht? Sie glauben gar nicht, welche Bitten so an Normalpfarrer in der Beziehung kommen. Das ist beglückend. Dass der viel geschmähte Pastor in der modernen Masse so Vertrauen hat. So Vertrauen genießt. Das ist schön. Die Sache hat nur eine bedrückende Seite. Und die bedrückende Seite ist die, dass in den vielen, die eine Wohnung und eine Hausgehilfin und ein Internat und das weiß ich alles wollen, kaum jemand ist, der fragt, was soll ich tun, dass ich selig werde? Das ist so selten, so selten, dass wir Pfarrer ganz vergessen, nicht vergessen, dass das ja eigentlich die Frage ist, auf die wir Antwort geben sollten. Ich nehme das gar nicht übel. Mir ging es selber so, sehen Sie, als ich junger Bursche war, junger Offizier und die Furcht Gottes über mich kam, bin ich zu einem Pfarrer und habe ihm gesagt, was soll ich tun, dass ich nicht in die Hölle komme. Da war der gute Mann über diese völlig ungewohnte Frage so verwirrt, dass er mir keine Antwort geben konnte. Es hat mich damals schon erschüttert, also das will kein Mensch von einem Pfarrer, nicht? Das nicht.
lieben Freunde.
Also, verstehen Sie, ich sage gar nichts gegen das andere, das ist beglückend, sage ich noch einmal, dass in dieser Zeit der Pfarrer so viel Vertrauen genießt. Aber es ist bedrückend, dass es so schrecklich wenig, jetzt sage ich das Wort, um das heute Morgen geht, so schrecklich wenig Heilsverlangen gibt. Wirkliches Heilsverlangen. Fragen Sie mal die Essener Pfarrer, dann sollten wir mal so eine Erhebung machen. Ja? Wie viel Heilsverlangen der Herzen haben euch aufgesucht? Wirkliches Verlangen nach dem Heil Gottes, das ist ein seltenes Pflänzchen. Seltener wie Edelweiß. In unserem Text ist von Heilsverlangen die Rede. Und darum möchte ich es jetzt als Überschrift über den Text und die Predigt schreiben. Heilsverlangen. Und ich habe wie üblich drei Teile. Erstens, wie sieht denn das aus, Heilsverlangen? Erstens, wie sieht das aus? Also vor kurzem las ich in der Zeitung von einem interessanten Mann, einem rechten Kind unserer Zeit, der hat, ich weiß nicht, glaube 8 Jahre lang oder immer dieselbe Zahl im Lotto getippt. Heißt Lotto oder Toto? Ich komme da aus, ich verstehe da wenig von dem Zeug. Also nehmen wir an Lotto, gib mir da Zahl, wird schon so sein. Ich habe mir den Zeichen auch schon nicht bewahrt, Herzog Fiskat. Ich glaube 8 Jahre hat der Mann immer dieselbe Zahl getippt. Monat für Monat, denken Sie. Denken Sie. Und jetzt hat er 150.000 Mark gewonnen. Ich habe mir den Mann vorgestellt, wie er bewundert vor seiner Frau, beneidet von allen seinen Freunden, sein Haupt einst zur Ruhe betten kann, der Sinn meines Lebens erfüllt. Meine Zahl hat 150.000 Mark gewonnen. Glauben Sie, dass Millionen Menschen das durchaus als ein erfülltes Leben ansehen? Seien Sie überzeugt. Manche setzen die Summe vielleicht höher, aber im Grunde ist es nicht. Ich habe mir diesen Mann vorgestellt, sage ich, wie der wartet. Das Beste in meinem Leben fehlt noch. Der große Gewinn fehlt noch. Er hat eine nette Frau wahrscheinlich, kocht ihm gut, stopft ihm die Strümpfe. Er hat einen netten Beruf, von 8 bis 4 fertig. Und er kämpft auch noch still um die 30 Stunden Woche. Aber es ist so alles da. Und doch warten, warten, warten. Das Beste fehlt noch. Der große Lotto gewinnt nicht. Er wartet ungeduldig, er wartet geduldig. Er wartet in Unruhe, bis er kommt. Meine Freunde, der Simeon unserer Geschichte hat eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem Mann. Simeon wartet, das Beste fehlt in meinem Leben. Das Beste fehlt in meinem Leben. Nicht? Die haben eine gewisse Ähnlichkeit. Und doch trennen Welten diesen Lotto-Kerl und den Simeon. Welten trennen sie. Simeon hat auch das Gefühl, das Beste fehlt in meinem Leben. Es müsste noch kommen, die eigentliche Erfüllung. Er wartete, heißt hier, auf den Trost Israel. Welten trennen die beiden. Der Simeon war ein anspruchsvoller Mann. Der war sich klar, dass kein Ding in dieser kreatürlichen Welt hier sein Herz sättigen kann. Das war ihm zum minden Leben an den Lotto gewinnen zu sein. Das war ihm zu wenig. Das Beste, das müsste mehr sein, müsste von Gott kommen. Nichts in der kreatürlichen Welt kann mein Herz stillen. Er wartet auf den Trost Israels. Meine Freunde, das ist eigentlich eine ganz wunderbare Sache. Wenn in dieser anspruchslosen Welt, so maßlos anspruchslos, Gott, was sind wir anspruchslos? Nein. Wir kriegen es hin zu leben ohne Gott. Es ist etwas Wunderbares, wenn dieser anspruchslosen Welt ein Herz auf einmal aufwacht und auf den Trost Israels wartet. Dass Gott den Himmel auftut und mich selber tröstet. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Ich könnte sagen, es ist ein Wunder, wenn ein Mensch fragt, was soll ich tun, dass ich selig mache? Oder wie wir es vorhin da unten hörten, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele. Schreit! Schreit meine Seele Gott zu dir! Das ist ein Wunder. Und mir ist völlig klar, wenn das Wunder geschieht, dass ein Mensch Heilsverlangen bekommt, auf den Trost Israels wartet, aufs Beste wartet und sagt, das kann ja alles nicht mich satt machen. Wenn das Wunder geschieht, hat Gott die Hand im Spiel. Hat Gott selber die Hand im Spiel. Und darum steht hier auch von dem Simeon, der Heilige Geist war in ihm. Ah, so. Der Heilige Geist war in ihm. Der hat ihn erweckt, dass ihn nichts mehr sättigen konnte. Dass er so unglücklich ist, aufs Beste wartet. Der Heilige Geist war in ihm. Gott wirkt das. Vielleicht hat ein Pastor eigentlich gar nichts zu tun, als darum zu beten, dass Gott unter seinem, da in, und dem Anvertrauten so etwas wecken möchte. Es gibt im Alten Testament ein wundervolles Beispiel von solchem brennenden Heilsverlangen. Da ist der alte Erzvater Jakob, Sie wissen, Abraham, Isaac, Jakob, der, nicht? Ein alter Mann geworden. Er ist nach allen Irrwegen nach Ägypten gekommen und liegt nun im Sterben. Und da hat er seine Söhne an seinem Sterbebett versammelt. Ein ergreifendes Bild dieser Patriarch. Wie nun einer nach dem anderen seine Söhne herantritt und er segnet sie. Ich will Sie mal lesen im ersten Buch Mose. Wie er jedem der Söhne einen gewaltigen Segenswort mitgibt. Und dann geschieht etwas Seltsames. Mitten in diesen Segnungen unterbricht sich dieser Mann Gottes. Er legt sich zurück und sagt, und das ist wie ein Schrei aus dem tiefsten seiner Seele, wissen Sie, aus den Abgründen, die Freud erforschen wollte, ja? So, wissen Sie, aus den Abgründen heraus ruft es, Herr, ich warte auf dein Heil. Das ist ein Heilsverlangen, nicht? So ein reiches, erfülltes und Leben voll Leid und voll wunderbarer Dinge. Und auf einmal kommt das raus. Das Beste, Herr, ich warte auf dein Heil. Und wir haben auch im Neuen Testament so ein wundervolles Beispiel von Heilsverlangen. Wir fragen ja, wie sieht das aus, so Heilsverlangen? Wie sieht das aus? Wir haben im Neuen Testament so ein wundervolles Beispiel. Da war der Finanzminister von Abessinien nach Jerusalem gekommen. Nicht zu Wirtschaftsbesprechungen. Merkwürdigerweise. Nicht zu Finanzverhandlungen. Er war inkognito gereist. Er suchte Gottes Heil. Er wachte auf den Trost Israels. Ein Heide. Er denkt, Trost Israels, das muss doch zu finden sein in Israel. So kommt nach Jerusalem. Das ist ein ergreifendes Bild, wie der Mann nun den großen Tempel durchstreift. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, schreit meine Seele Gott zu dir. Er ist bei Opferfeiern dabei und sein Herz bleibt leer. Er hört Priestern zu und sein Herz bleibt leer. Ach, vielleicht irren auch durch die Kirche in Deutschland Menschen so. Und ihr Herz bleibt leer. Wenn mir schreckt zu denken, es könnte so ein heilsverlangendes Herz hier sitzen. Und sein Herz bleibt leer. Und schließlich kauft er sich ein Buch des Propheten Jesaja Da muss der tief in Beutel rein. Das war damals sehr teuer. Ihr könnt die Bibel auf einem Markt kaufen, aber ihr kauft sie nicht. Der Mann musste tief in den Beutel greifen, um die Riesenrolle des Propheten Jesaja zu kaufen, die abgeschrieben war. Und nun sitzt er, ich hätte beinahe gesagt, während sein Chauffeur den Mercedes 300 durch die Steppenstraße steuert, aber das ging ja wohl mit Pferden oder Maultieren, sitzt er in seinem Wagen über diesem Buch und liest, forschend und verzweifelt, da heißt, so spricht der Herr, da muss es doch stehen, das Heil Gottes. Und er versteht es nicht. Verzweifelter Mann. Das ist Heilsverlangen. Der sich in die Bibel versenkt, nicht? Ich muss es hier finden. Wundervoll. Lassen Sie mich noch ein Beispiel aus der neueren Zeit sagen, von Heilsverlangen. Das Gesicht Finnlands ist wirklich weithin geprägt von einer großen Erweckung, die im vorigen Jahrhundert von Gott geschenkt wurde, und die wurde entfacht durch einen Mann, Paavo Ruotsalainen. Als ich mal in Finnland war, hat es mich erschüttert, wie ich auf Schritt und Tritt auf die Spuren dieser Erweckung traf. Und es gehört zum ergreifendsten, leider ist das Buch in Deutschland vergriffen, diese Lebensbeschreibung von Paavo Ruotsalainen, ein junger Bauernbursch, auf den der Schrecken Gottes fällt, als ihm ein alter Bauer sagt, dass Gott lebt. Ihn packt so ein Entsetzen, wir kümmern uns ja nicht um ihn. Wir wissen seine Gebote nicht mal. Er zittert, wenn er daran denkt, wie die Menschen ihm am Abgrund leben. Und nun fragt er herum, wie man Frieden mit Gott kriegt. Und nach allem Fragen hört er, dass irgendwo im Süden ein Schmied sei und der habe ein Büchlein, das heißt Honigtropfen, und da steht das drin, wie man Frieden mit Gott bekommt. Und das ist ergreifend, wie der junge Mann sich aufmacht und nach dem Schmied fragt, der das Büchlein Honigtropfen hat. Das ist ein ganz kleines Heftchen, wo der Weg zum Heil klar und deutlich geschrieben wird. Es war ein christliches Land und keiner hatte die Bibel und keiner wusste den Weg zum Heil und keiner hatte Heilsverlangen, und ein junger Mann irrt durchs Land und sucht den Schmied mit seinen Honigtropfen, dass der Hunger seiner Seele gestillt werde. Das Beste fehlt mir, das Beste. Wir hatten in der vorigen Woche, sagte ich, diese schönen und gesegneten Allianzversammlungen, wie eigentlich noch seit Jahren nicht, so besucht und so lebendig. Ich bin sehr glücklich darüber. Und da sprachen auch unsere Laienbrüder. Sprach immer ein Bruder aus einer Freikirche und einer unserer Laienbrüder. Und da hat es mich am meisten bewegt, als einer, ich war gerade mit dieser Predigt beschäftigt, und wir haben nicht darüber gesprochen, als einer, man spürt ihn an, wie er es bewegte, fragte, gibt es eigentlich unter uns noch Heilsverlangen? Junge, habe ich gedacht, dich bewegt dasselbe wie mich. Gibt es das unter uns, dass Menschen auf den Trichter kommen? Das Beste fehlt mir. Das Beste fehlt mir. Jawohl, ich bin christlich. Ach, ich bin fertig drum und Gott auch nicht. Das Beste fehlt mir. Soll ich tun, dass ich selig werde? Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Wo ist der Trost Israels? Und damit sind wir beim Zweiten. Wir haben gesehen, wie so Heilsverlangen aussieht. Nun möchten wir als Zweites fragen, worauf richtet sich denn dieses Verlangen? Wer ich Durst habe, richtet sich auf Wasser oder auf, bei manchen Leuten auf Bier. Also das ist Geschmäcker verschieden. Das ist so. Habe erst die Bibel. Wenn ich Hunger habe, dann richtet sich auf ein Butterbrot oder auf Bratkartoffeln nicht. Worauf richtet sich das Verlangen, von dem wir hier sprechen? Die Bibel sagt, das Heilsverlangen richtet sich auf den Trost Israels. Also zweitens nicht, worauf richtet sich? Auf den Trost Israels. Ich hoffe, ich brauche dieser Gemeinde hier nicht klar zu machen, dass mit Israel gemeint ist Volk Gottes. Was Israel im alten Bunde ist, ist die Kirche Jesu Christi im neuen Bund. Simeon ist also überzeugt, dass Gott selber, der lebendige Himmel und Erde geschaffen hat, sein Volk, seine Gemeinde trösten kann. Und danach begehrt er. Es ist sehr interessant, auf den Trost Israels. Simeon wartet also nicht auf einen Trost von der Welt oder für die Welt. Ich sage, Simeon gehörte nicht zu den Narren, die geglaubt haben, dass man in der Welt irgendeinen Trost finden könnte oder dass die Welt irgendeinen Trost von Gott bekäme. Sprechen wir davon mal einen Moment, dass die Welt da, wo es noch ankommt, grauenvoll verlassen ist. Simeon wartet nicht auf den Trost der Welt, sondern auf den Trost Israels. Welt wird inne werden, wie verlassen sie ist. Sie hat keinen Trost und kann auch keinen finden. Es gibt ein schreckliches Wort im Propheten Nahum, das ist so ein kleiner unbekannter Prophet. Ein schreckliches Wort. Da ist die Rede von Ninive, wie in der Weltstadt, die damals gleichsam die gottlose, abtrünnige, abgöttische Welt repräsentiert. Und da heißt es, so spricht der Herr, ich will an dich, Ninive, ich will deine Schande aufdecken, dass alle von dir fliehen und sagen sollen, Ninive ist zerstört. Wer soll Mitleiden mit ihr haben? Und wo soll man ihr Tröster suchen? Und wo soll man ihr Tröster suchen? Ah, lieben Freunde, so wird es heißen in der Welt, in dieser sicheren Welt, wenn Gottes Gerichte über uns hereinbrechen. Wo soll man ihr Tröster suchen? Da wird es wieder heißen, wie kann Gott das alles zulassen? Und Gott wird lachen. Wo soll man ihr Tröster suchen? Und lieben Freunde, wenn jener letzte Tag anbricht, wo Gott die Toten auferweckt und das Gericht Gottes kommt, und wir werden vor ihm stehen und warten es ab, ich garantiere Ihnen, dass es kommt, da wird es heißen, wo soll man ihr Tröster suchen? Nein, ich sage noch einmal, der Simeon gehörte nicht zu den Narren, die für die Welt oder von der Welt einen Trost erwartet haben. Darüber war er hinaus, über diese Albernheit. Er wacht auf den Trost Gottes für sein Volk. Lieben Freunde, so steht es mit den heilsverlangenden Herzen. Sie wissen nicht, ob andere auch so unglücklich sind. Und es kümmert sie im Grunde auch nicht, ob andere irgendwo Trost finden. Es geht ihnen nur darum, dass sie um Gott endlich Frieden und Trost bekommen. Und nun könnte die auch Ethiker der Religion sagen, das sind aber sehr selbstsüchtige Leute, solche heilsverlangenden Herzen. Und darauf kann ich nur sagen, was verstehen denn die Theoretiker der Religion von dem Wirken des Heiligen Geistes in einem Herzen? Hier wünschte ich uns eine Selbstsucht. Er wachte auf den Trost. Ist er nicht schön, dass er steht Trost? Was für ein Trost erwartet denn heilsverlangenden Herz? Was für ein Trost? Aber meine Freunde, vor allem Trost fürs Gewissen. Und der heißt, mir sind meine Sünden vergeben. Es gibt keinen Trost im Leben und ich sterbe, als wenn ich nicht weiß, ob mir meine Sünden vergeben sind. Sehen Sie, sehr interessant, dass von dem Simeon heißt, er war fromm und gottesfürchtig. Und das sind wir ja alle nicht. Und der Simeon hat nicht gesagt, damit will ich vor Gott bestehen. Sondern er wusste, dass das alles vor Gott nichts taugt. Und dass sein Gewissen nur getröstet ist, wenn
ihm die Sünden vergeben sind. Und sehen Sie, danach schreit ein heilsverlangendes Herz. Trost des Gewissen. Wo finde ich wirklich Vergebung meiner Sünden? Ach, und Trost vor der Angst der Welt. Das wissen wir alle, meine Freunde, dass es in der Welt Angst gibt. Die Welt kann so grausam sein und so hart und so schrecklich. Und man ist so furchtbar einsam. Und es gehört ja für mich immer wieder zum Schrecklichsten, dass ich immer wieder erlebe, dass junge Burschen sich das Leben nehmen. Nee? Aus Angst vor dem Leben. Man kann sehr einsam sein. Unsere Seele kann frieren in dieser Welt. Und davon wissen Sie alle was. Wissen Sie alle was, nicht? Und da sagt der Simeon, da kann mich betäuben und so. Ich muss von Gott getröstet werden. Er wacht auf den Trost Israels. Wo sind die Arme, in denen ich mich bergen kann? Wo ist ein Herz, das mich ganz versteht und ganz liebt? Meine Freunde, ich möchte jetzt nicht weiter die Gedanken eines heilsverlangenden Herzens zerpflücken. Ein heilsverlangendes Herz, also das rede ich aus eigener Erfahrung meiner Jugend, das ist so, wie ein Mensch in einem vergasten Raum nach Luft schnappt. So kommt dann das Wesen der Welt vergiftet vor und die Seele schreit nach Himmelsluft. Nach Himmelsluft. Ich möchte noch sagen, dass Simeon fand all sein Heilsverlangen gestillt, als er Jesus fand. Als er Jesus fand. Aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christ. Lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen. Wir wollten über Heilsverlangen sprechen, wie es aussieht und worauf es sich richtet. Lassen Sie mich noch kurz davon sprechen, wie Gott ihm antwortet. Meine Freunde, ich weiß, es ist etwas bedenklich, weil wir hier einen beachtlichen Mangel an Sauerstoff haben, weil wir wegen der Kälte heute alle Fenster zu haben, nicht? Aber Gott kann ja auch Wunder tun und uns nochmal die geistige Frische geben, dieses Dritte zu hören. Denn es ist vielleicht doch sehr wichtig. Die Frage, wie beantwortet Gott das Heilsverlangen? Ich muss hier etwas Unglaubliches sagen. Ich möchte es um Unglaubliches hinweisen. Ihm war eine Antwort geworden vom Heiligen Geist, er soll den Tod nicht schmecken, ehe sein Heilsverlangen gestillt sei. Jetzt bitte ich Sie, so sorgfältig geht Gott mit heilsverlangenden Herzen um. Gott ist sonst gar nicht so sorgfältig. Sehen Sie mal, ist eines der schrecklichsten Worte der Bibel, dass da steht, die Völker sind vor ihm geachtet, wie ein Tropfen, der am Eimer bleibt. Das ist eines der schrecklichsten Worte. Nicht? Da schüttet eine Frau, die geputzt hat, einen Eimer aus, da ist ein Tröpfchen, da wischt sie ja nicht ab, nicht, der ist ein Eimer weg. So. Um den Tropfen kümmert sich niemand. Und so sind vor meinem Gott bedeutende Völker unbedeutend. Wer das begriffen hat, der ist auch zu Ende mit allem Nationalismus. Das will ich nur in Klammer sagen. Nicht? Bedeutende Völker sind so unbedeutend vor Gott. Aber ein heilsverlangendes Herz ist vor Gott so bedeutend, dass er ganz sorgfältig damit umgeht und dafür sorgt, dass es das Heil findet. Ihm war eine Antwort geworden. Und dann kommt der Augenblick, wo der Simeon, da sprechen wir nächstes Mal drüber, das Kind in Armen hält und sagt, Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Meine Seele ist gestillt. Und nun muss ich eben von den anderen sprechen, die wir erwähnt haben. Der Jakob, der sterbende Jakob, dem wird durch den Heiligen Geist der Heiland so klar gezeigt, dass auf einmal dieser schwache Mund übergeht von Ruhm, von dem Helden, dem die Völker anhangen. So rühmt er das. Er hat ihn im Geist gesehen, den Heiland. Und dieser Finanzminister von Abessinien da, dem schickt doch Herr den Philippus zu. Ah, es wäre schade, wenn Sie die Geschichte nicht kennten. Und der sieht ihn da den Jesaja lesen und sagt, verstehst du, was du liest? Nein, ich verstehe nichts, aber ich verstehe es. Und dann steigt er in den Wagen und erklärt ihm
Jesus und wie er für uns starb und dass er Sünde errettet und was Glauben heißt, das heißt einsteigen bei Jesus, wie er bei ihm eingestiegen ist und das Ende ist, dass der Finanzmeer sich taufen lässt an einem kleinen Teich am Wege und seine Straße fröhlich zieht. Das Heilsverlangen hat sein Ziel gefunden. Und der Ruhrzerleinen fand den Schmied und die Honigtropfen und den Herrn Jesus und er wurde ein gewaltiger Zeuge, der ein Feuer in Finnland anzündet, das bis heute brennt. Etwas Anbetungswürdiges, wie der lebendige Gott, nicht wahr, der die Welten, wissen Sie, über seine Finger laufen lässt. Hier möchte man natürlich Goethe zitieren im zweiten Teil, nicht? Wie dieser Gott sich ganz persönlich um die heilsverlangenden Herzen kümmert, die nach dem Trost Israel sich sehen und ihnen den schenkt. In Jesus, in dem Blute Jesu, in Vergebung der Sünden, im Frieden mit Gott. In einem alten Missionslied, damit möchte ich schließen, ist das so wundervoll ausgedrückt, so malerisch, ich denke aus meiner Jugendzeit drüber, dieser Vers, wie das ist, wenn so ein heilsverlangendes Herz zum Frieden kommt. Sieh, das Heer der Nähe beflieht, vor des Morgenrotes helle, und der Sohn der Wüste kniet, dürstend an der Lebensquelle. Wir sind auch Söhne der Wüste. Wir sind Kinder der Wüste, nicht? Sind wir es nicht? Bei einem Wohlstand. Und der Sohn der Wüste kniet, dürstend an der Lebensquelle. Ihn umleuchtet Morgenlicht. Jesus hält, was er verspricht. Da möchte man mit knien. Wollen wir beten. O Herr, erwecke doch diese tote Welt. Erwecke unsere toten Herzen. Dass uns die Hauptsache wird. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Lied 27 den vierten Vers singen. Vers singen. Gnade und Vergeben heißt das süße Wort. Und nun wollen wir still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Amen.